Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Mikufa. Diesmal mal ein bisschen lockeres Thema. Und zwar ein Thema, das sich einem Ende zuneigt. Und wie wir gerade auch schon beim Einspieler gehört haben, kann das relativ schnell passieren in Computerspielen. Und zwar reden wir heute über das Game Over. Und zwar diskutieren wir darüber, ob das Game Over tot ist. Diesmal auch wieder mit dabei Jens.
Ja, hi.
Hi. Und Ja auf dieser Seite. Und ja, Jens, wie kamen wir auf das Thema?
Ja, wir besprechen uns ja immer ein bisschen und wir wollten einfach ein lockereres Thema angehen, haben gemerkt, dass wir schon länger nicht mehr über Videospiele gesprochen haben, beziehungsweise deren Einfluss auf unsere Kultur und ja, als Thema fiel uns auf, dass sich auch in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, seit wir aufgewachsen ist, das Game-Over-Phänomen stark verändert hat und auch seine Funktion geändert hat und ja, Allgemeingültigkeit als Begriff hat auch in unserer Kultur. Also jeder weiß, was Game-Over ist, selbst wenn er nicht Spieler ist, weil es, glaube ich, auch ins normale Leben geschafft hat, dass wenn ein Spiel vorbei ist und man das Spielziel nicht erfüllt hat, ein Game-Over-Bildschirm auftaucht.
Und es ist mittlerweile auch so ein geflügeltes Wort geworden, ne? Also Game-Over, wenn man was nicht geschafft hat oder also meistens mit Scheitern verbunden, dass etwas vorbei ist, weil man verloren hat. Ob das denn wirklich aktuell auch immer noch so ist, vor allem im Gaming-Bereich, darüber wollen wir heute reden. Und was uns beide so ein bisschen verbindet, mich erst seit diesem Jahr, dich schon länger, ist, dass wir From-Software-Spiele gespielt haben. Und wie ist da so deine Erfahrung?
Ja, From Software, wer nicht weiß, was das für ein Spielstudio ist, sind zuständig für Spiele wie zuletzt Sekiro, der Dark Souls-Reihe und Bloodborne. Und das sind berüchtigte Spieltitel, die häufig in dunklen Fantasiewelten spielen und einen sehr, sehr hohen Schwierigkeitsgrad bieten. Und für das moderne, hardcore, schwierige Spielerlebnis stehen. Also, dass man, wenn man die Steuerung nicht meistert, höchstwahrscheinlich einige Sekunden später sein Ableben mit ansehen darf auf dem digitalen Bildschirm.
Genau, und was interessant war in unserer Vordiskussion, fand ich auch, dass es wird ja diese From-Software-Spiele, also ob es jetzt Sekiro oder Dark Souls, die werden ja damit verbunden, dass die besonders schwer sind. Aber ob das denn wirklich so ist, das diskutieren wir gleich, wenn wir über die Geschichte des Game Overs sprechen. Weil wir sind beide aufgewachsen mit Spielen, die wirklich nicht einfach waren. Und ich habe in einer Folge, glaube ich, auch schon mal erwähnt, dass ich mein Augenlicht deswegen verloren habe. Also das war ein bisschen dramatisch ausgedrückt, aber weil mein Augenlicht deswegen verschwommen wurde, weil ich König der Löwen auf Gameboy gespielt habe und ich einfach nicht gut in diesem Spiel war und ich Stunden damit verbracht habe, irgendwelche Igel und Nasenbären umzuschmeißen mit Gebrüll, aber es irgendwie nicht hingekriegt habe. Und gefühlt waren Spiele früher unglaublich viel schwerer, als es jetzt ist. Wie würdest du das einschätzen?
Würde ich auch so unterschreiben und einschätzen, weil wenn ich von einem Dark Souls rede, das sind Spiele, die ich, nachdem ich Übungen hatte, ohne Schwierigkeiten geschafft habe, also schlagen konnte. In Bloodborne habe ich nicht gespielt, weil ich keine PlayStation 4 wie du besitze.
Ich habe es auch noch nicht gespielt. Sollte ich vielleicht mal machen,
Sekiro habe ich noch nicht spielen können aus finanziellen Gründen. Bin aber sehr scharf drauf, weil der Schwierigkeitsgrad zwar wirklich hoch liegt, aber was eben der Unterschied zu den alten Spielen ist, wer in diesen Spielen stört, erhält im Vergleich eine leichte Strafe, denn man wird zurück an ein Lagerfeuer gesetzt oder in Sekiro verlierst du die Hälfte deines Karma oder was du sammelst.
Ja, genau. Ich weiß gar nicht, was das war. Seelen, Karma, auf jeden Fall. Genau, du verlierst die Erfahrungspunkte. Genau. Aber sobald du, also wenn du, deswegen ist halt immer das klug war, ist es immer in dem Spiel, ein Level aufzusteigen und dann erst in ein neues Gebiet zu gehen, ohne dass du halt viele Erfahrungspunkte gesammelt hast. Also ohne die Leiste halb zu füllen, ja. Weil sonst verlierst du fast die ganze Leiste. Also du verlierst bei Sekiro als Strafe, wenn du stirbst, die Hälfte deines Geldes und die Hälfte deiner Erfahrungspunkte. Und das ist natürlich nicht so dramatisch, wenn du 2 Gold hast und dann hast du nur noch 1, aber es ist halt umso blöder, wenn du 20.000 hast und dann nur noch 10.000.
Sind die für immer verloren bei Sekiro, du gestorben bist. Weil eben in deren anderen Spielen ist es ja noch so, wenn du den Punkt erreichst, wo du zuletzt gestorben bist, in Sachen Dark Souls und Bloodborne und es schaffst nicht zwischendurch wieder zu sterben, kannst du deine Währung, deine Spielwährung, deine Erfahrungswertung zurückerhalten, wenn du deine Leiche einsammelst. Und das macht das Spiel in Anführungsstrichen damit ja dann schon wieder leichter, beziehungsweise schwächt die Strafe ab für das Sterben.
Absolut.
Das einzige Frustrierende ist dann, den Weg wieder dorthin zu schaffen, wo du gestorben bist.
Ja, aber das stelle ich mir sogar fast schwerer vor als bei Sekiro, weil, also nach einem gewissen Punkt war es für mich einfach das Spielprinzip, dass ich nicht einen Endboss-Kampf-Fight beginne, mit wenn ich viel Geld habe. Also dann habe ich halt das Geld ausgegeben du kannst halt Goldbeutel sammeln, also kaufen, so Goldtaschen, wo du dein Geld dann nicht verlierst und so weiter. Also
wo du es verstaust und dann an einem Punkt aufbewahrst.
Genau. Oder dass du halt deine Erfahrungspunkte investierst in neue, also dass du ein Level einfach aufsteigst und dann halt erst in den Fight gehst. Und das ist ja auch, wenn man halt die Geschichte des Game Overs betrachtet, also des Verlierens im Spiel. Ja. So richtig Game Over bist du ja nie. Du fängst ja halt im Speicherpunkt, der relativ kurz vorher ist, wieder an.
Genau.
Im Gegensatz zu anderen Spielen früher, wo du nicht das Speichern oder das
Checkpoints. Ja, wo es weder Wegpunkte, Checkpoints gab, was in Falle von Dark Souls, Bloodborne, Sekiro Zwischenpunkte wären wie Lagerfeuer und sowas, in denen du dich ausruhst. Von denen startest du dann immer nach deinem Ableben. Während du in früheren Spielen wie eben auch König der Löwen, sei es nun Game Boy oder Super Nintendo, stirbst du zu häufig, fängst du nicht mal mehr am Levelanfang an, wo du zuletzt warst, sondern wenn dir die Continues ausgehen, was ja eine weitere Funktion des Game Over ist, dir eine weitere Chance zu geben in manchen Spielen. Wenn dir die Continues ausgehen, musst du im allerersten Level starten mit nichts, was du dir erspielt hast. Und das hast du in modernen Spielen nur noch sehr, sehr wenig oder begrenzt. Mhm. Zumindest bei großen Titeln.
Genau.
Und weil das
Speichern war ja schon eine coole Funktion, als das irgendwann rauskam.
Ja.
Und vor Speichern gab es ja auch diese Codes. Das meintest du gerade bei Mega Man zum Beispiel, ne?
Genau, bei Mega Man X der Reihe war zum Beispiel, oder auch Castlevania-Spielen gab es das Prinzip, dass du, wenn du ein Level geschafft hast, oder diesen Game-Over-Bildschirm erhalten hast, dass du ein Passwort dir aufschreiben konntest, das entweder aus Zahlen bestand oder Charaktersymbolen, die du richtig eingeben musst in einem Passwort-Bildschirm, der zwischen Start-Game, Passwort und Options. Das waren so die drei Auswahlsysteme.
Und Passwort ist quasi das gewesen, was heute das Safe Game quasi ist, ne? Also das ist nichts anderes.
Der Safe Game State, dass du in dem Level beginnst mit der Ausrüstung, die du zuletzt hattest.
Und das Interessante ist ja wirklich, das ist ja auch in der Geschichte des Game Overs auch deutlich zu sehen, im Game Boy, da gab es halt erst später die Möglichkeit, in dem Modul schon Speicherstände abzuspeichern. Irgendwie in den frühen Spielen gab es es gar nicht. Erst später, so richtig. Und Das heißt, das Medium hat quasi auch mitbestimmt, wie man die Spieleverläufe abspeichern konnte. Und das ist ja eine kluge Möglichkeit, über Passwörter das zu machen. Und später halt über Speicherstände, wo dann halt, wenn ein Spiel besonders schwer war, hat man umso häufiger gespeichert. Also zum Beispiel, weiß ich, bei Jagged Alliance 2, das habe ich sehr, sehr geliebt, dieses Spiel, aber es war so schwer, fand ich. Und ich konnte es auch nicht ertragen, wenn ein Söldner gestorben ist. Das war so ein rundenbasiertes Strategiespiel von der isometrischen Perspektive. Dass ich dann halt wirklich jeden beschissenen Schritt gespeichert habe. Und das Fatale war aber auch, manchmal hat man so gespeichert, dass es keinen Ausweg
gab. Dass du den anderen nicht mehr retten konntest. Ja, das kenne ich von Fire Emblem, der Spielreihe, die von uns, von Nintendo erst Ende der 90er erreicht hat, zuerst auf dem GBA, während die Japaner das schon in den 80ern auf dem Nintendo Entertainment System hatten, sozusagen. Ist genau dasselbe Prinzip. Wenn dir da eine Einheit stirbt, ist sie für den Rest des Spiels tot.
Genau.
Und selbst diese Spielreihe hat es jetzt in modernen Umsetzungen, dass du das ausstellen kannst als Option.
Genau, weil wir das gar nicht mehr gewohnt sind. Wir ertragen keinen Verlust mehr. Und dann gab es halt.
Oder wir ertragen nicht zu hohe Frustmomente.
Genau.
Die Entwickler sind darauf angewiesen, uns am Ball zu halten, dass wir das Spiel länger spielen.
Mhm. Typisches Beispiel, auch gespielt bei Unspielbar von Game 2. Die haben ja diese Serie, wo die Spiele sich gegenseitig spielen lassen oder zwingen durchzuschaffen, Spielsequenzen, die extrem schwer sind. Und das Beispiel, wo wir beide dran gedacht haben, wo wir beide, ich glaube, unser Augenlicht als Kind beeinträchtigt haben.
Battletoads.
Battletoads, genau.
Battletoads ist einfach furchtbar, unfair, schwer.
Mit diesen beschissenen Hoverboards, ich fluche heute zu viel, glaube ich, mit diesen blöden Hoverboards, wo man über Mauern springen muss. Und ich habe es nie geschafft, du auch nicht, glaube ich, ne?
Nee. Nicht auf natürlichen Wege. Und selbst wir haben ins Video reingeguckt, als sie die Szene geschafft haben, haben sie dafür Safe States benutzt.
Ja, und das ist
das ungerecht. Gab es im Original einfach nicht, was bei mir im Super Nintendo öfters seinen Platz gefunden hat als Kind. Und da hast du ungefähr, wenn es gut läuft, 4 Leben.
Ja.
In diesem an diesem Punkt im Spiel, weil es der 3. Level ist auf dem Super Nintendo, soweit ich mich erinnere.
Weiß ich gar nicht mehr.
Und mit diesen 4 Leben musst du eine, glaube ich, 5-Minuten-Sequenz oder so, oder wie auch. Ich habe keine Ahnung, wie lang die Sequenz
ist. Ich meine,
weil ich nie das Ende von ihr gesehen habe.
Es ist einfach so ein verdammt schweres Spiel. Also das.
Ja.
Aber lass uns doch mal auf die Geschichte.
Und es ist berühmt dafür.
Das Game Over überkommen. Und zwar, wie war denn der Anfang des Game Overs? Also Computerspiele gab's dann, also vor Computerspielen gab's Automaten, und zwar sowas auch wie Flipper-Automaten. Und da in der Recherche haben wir gesehen, dass die ersten Zeichen, dass ein Game Over stattfindet, über eine Lampe angezeigt wurde, die, wenn man verloren hat, ist sie einfach angegangen und die dahinter stand quasi Game Over. Das ist eine kluge Weise, das zu lösen, finde ich.
Das hat sich dann gewandelt über die Jahrzehnte, weil wir ja immer mehr Rechner haben sich verbessert. Ne? Zuse war ja noch ein ganzer Raum für einen Rechner, der heute unmöglich scheint, wie wenig der eigentlich kann, dafür, dass er einen Raum beanschlagt hat. Und in den 70ern oder Ende der 60er begann es dann mit Pinball oder Galaxy Wars, die ersten Computerspiele, die dann eben auch ein Spielende hatten, wenn man entweder genügend Punkte gemacht hat oder zu oft gestorben ist. Und dann wurde ein Game Over eingeblendet. Und dann blieb die einzige Möglichkeit, also es gab keine Möglichkeit, das Spiel fortzusetzen. Das hieß einfach, das Spiel muss von vorne begonnen werden.
Genau, und das, ja. Das Besondere damals an dem Game Over war, also gerade bei so Spielen ohne Story, das Game Over war das normale Spielende und ja. Das Ziel war einfach, viele Punkte zu sammeln, also möglichst lange im Spiel zu bleiben und viele Punkte einzuheimsen und dann irgendwann bist du Game Over und Game Over war völlig wertfrei, also das Spiel war halt vorbei, aber du konntest dich nach einem Game Over auch freuen, weil du viele Punkte hattest, also Tetris, ne, als bestes, nein, Tetris kannst du durchschaffen, stimmt, Tetris kannst du durchschaffen.
Aber das eigentliche Tetris, ja. Also der A-Modus, der hat ja kein Spielende. Also in dem Prinzip, okay. ja. Highscore-Jagd war das Ziel.
Genau.
Das aber heißt, dann selber zu schlagen, seine eigene Bestpunktzahl oder die Bestpunktzahl der nahen Verwandtschaft, weil man den Tetris Gameboy hin und her gereicht hat.
Genau.
War es wichtig, einfach der Beste zu sein aus der Gruppe, die man zur Verfügung hatte. Und das konnte man durch den Highscore beweisen.
Stimmt, und da ist Tetris das beste Beispiel eigentlich. Das kennt, glaube ich, jeder. Und ja. Ich glaube, sogar altersübergreifend ist Tetris angesagt.
Ja.
Und
ich meine, der ist sogar popkulturell in den Simpsons aufgenommen in einer der frühen Staffeln, in dem Homer zu viel Tetris gespielt hat und dann Marge und die Kinder in Tetris-Blöcke formt und im Auto unterbringt mit dem ganzen Gepäck für den Urlaub. Oder so ähnlich war die Szene.
Okay, ja, das kenne ich auch. Wenn man zu viel irgendwas gezockt hat, dann denkt man nur noch in diesen Kategorien und spricht auch die Sprache dieser Spiele. Das ist gefährlich.
Ja. Ja. Und das war halt die eine Funktion von Game Over, eben das Spiel zu einem Ende zu führen, weil du sonst endlos spielen würdest.
Genau. Und also ich meine, Flappy Bird fällt mir gerade spontan ein. Ist ja auch so ein Beispiel, dass du einfach möglichst viele Tunnel da durchspringen willst.
Ja.
Aber das ist, genau, damit fing es rein theoretisch an. Wobei, das Medium war ja noch ein anderes. Es gab ja damals noch kein Gameboy oder so die Prä-Gameboy-Ära sozusagen oder Heimkonsolen-Ära. Die ist dadurch die gekennzeichnet, eher
Mitte der 80er.
Dass das Game Over das Spielende markierte und den Spieler aber dazu motivieren sollte, irgendwann weiterzuspielen. Und zwar, weil er sich Continues kaufen konnte. Und wir sind ja eingestiegen mit diesem Continue-Countdown, also von ab 3 runtergezählt, von Street Fighter für diejenigen, die es erkannt haben. Und und das Game Over wurde so dramatisiert, also dieser Aufschrei am Ende oder mit einem Countdown, du hast nur noch 10 Sekunden Zeit, das Geld einzuwerfen, dass diese negative Emotion, die auftritt, wenn das Spiel dann wirklich vorbei ist, wurde auf die Spitze getrieben, so dass man damals wahrscheinlich noch die Mark unbedingt noch einschmeißt oder den Coin, genau, das waren ja im
Arcade-Zone, die Coins, die man nicht gekauft hat.
Den man unbedingt einschmeißen musste, damit das Spiel dann weitergeht. Und wenn man es nicht tut, dann ist das Schlimmste überhaupt, was passiert. Also Continues sind quasi sowas Typisches, was aus der Arcade-Ära noch übernommen wurde. Und interessanterweise dann aber auch, das ist ja das Absurde, wenn ein neues Medium entsteht, also sowas wie der Game Boy oder das Super Nintendo, da gab es ja auch Continues. Und das ist total bescheuert, wenn du überlegst, dass du also ein Spiel spielst, du besitzt es, du hast dafür einmalig Geld gezahlt, du musst keinen Cent investieren, damit du es weiterspielen kannst. Und trotzdem musst du Continues nehmen, damit du weiterspielen kannst. Ich glaube, am Anfang gab es viele Spiele, da hattest du nur 3 Continues oder so, aber später hattest du unendlich Continues. Und warum gibst du dem Spieler nicht einfach 9 Leben anstatt 3 Continues? Also, weißt du, was ich meine? Das ist ja voll unlogisch.
Ich glaube, Nintendo hat damit angefangen mit diesen unendlich Continues. Mhm. Unendlich Continues waren sonst vorher immer Cheats oder sowas.
Ja, genau.
Was ja auch mit zur Spielwelt gehörte. Zumindest vor allem 80er, 90er Jahre.
Mhm.
Und wahrscheinlich noch Anfang der 2000er. Aber so unendlich Continues oder unendlich Leben, das war normalerweise etwas, was nur durch Cheats früher zu erreichen war.
Und das ist ein Zitat der Arcade-Automaten eigentlich. Also da wurden die Arcade-Automaten zitiert und das Ganze übertragen auf eine Heimkonsole, wo das gar keinen Sinn mehr ergibt. Es gab ja keinen Zusammenhang mehr mit Continue und Geld. Also du musst
Das Einzige, was das ja verursacht, ist natürlich, dass die Spielerfahrung künstlich zu verlängern, wenn du eben eine begrenzte Anzahl Continues hast, Weil du auch nach Ablauf der verfügbaren Continues und wenn du die nicht durch genügend Punkte, weil war ja auch noch zu NES und Super NES Zeiten nicht außergewöhnlich, noch eine Highscore oder so in vielen Spielen zu haben.
Stimmt, und den musstest du ohne Continue erreichen, das stimmt, ja.
Ja, um ein weiteres Continue oder extra Leben freizuschalten, um somit noch mehr die Chance zu haben, das Spielende zu erreichen. Mhm. Also das Ende des Spiels, wie es geplant war. Game Over war dann die Strafe dafür, dass man nicht gut genug im Spiel war.
Genau, ja, stimmt, ja. Und interessant finde ich ja, dass durch den Wandel des Mediums kam es dazu, dass plötzlich nicht mehr Continues oder irgendwelche Codes, die man eingeben musste, das Spielende möglichst verlängert haben, sondern Speicherstände gab es dann typischerweise und das Game Over hat sich immer mehr gewandelt. Dann war es halt nicht mehr so dramatisch zu sterben, weil man nicht mehr am Anfang angefangen hat, wie wir gerade gesagt haben in den Spielen, wenn man verloren hat, sondern immer von dem Speicherstand ab, vom Lagerfeuer, von der Schreibmaschine bei Resident Evil und so weiter. Eigentlich war das Game Over gar nicht mehr so richtig Game Over, sondern Game-Unterbrechung rück einfach ein bisschen zurück in die Vergangenheit und dann kannst du weiterspielen.
Genau, ein Rücksetzpunkt, der in manchen Spielen frustrierender ist, weil, wenn du sagst, gerade Schreibmaschine Resident Evil, als noch so gespeichert wurde, war ein gutes Areal zwischen dir und der nächsten Schreibmaschine. Mhm. Und in den allerersten Resident Evils war sogar die Anzahl, die du speichern kannst,
begrenzt.
Das heißt, du musstest erstmal
aushalten. Ja, du musstest irgendwas finden. Wie hieß das? Du musstest halt
Tape. Du musstest Schreibmaschinenbandpapier
finden. Du musstest Schreibmaschinenbandpapier finden. Was eigentlich voll klug ist. Und mittlerweile ist das ja gar nicht mehr. Hast du ja nicht mal Angst, dass du halt nicht speichern kannst oder du speicherst halt regelmäßig ab. Jetzt, richtig. Heute gehen wir über zu das, was wir gerade diskutiert haben, zu den Roguelikes, in diesen Spielen, in diesem Spielgenre, was mit Sekiro oder Dark Souls ja auch zwei Hauptvertreter sind, die wir gerade erwähnt haben, ist das Permadeath quasi Teil des Spielprinzips. Also du kannst gar nicht das Spiel wirklich durchschaffen beim ersten Mal. Es ist unmöglich, beim ersten Mal das zu schaffen, wenn du nicht permanent stirbst und mit jedem Tod lernst du weiter. Und das, ich weiß nicht, wie das bei dir war, ich finde, der Reiz an diesen Spielen ist es, du kannst anders als in den meisten Rollenspielen, wirst du ja einfach stärker, also du sammelst Erfahrungspunkte, du bist dann so mega stark am Ende. Das wirst du auch ein bisschen bei diesen Roguelikes, aber du skillst dich selbst, das finde ich das Coole. Also bei Sekiro kannst du, egal, auch wenn du alles auf maximal hast, wenn du gegen Ishin kämpfst am Ende, hast du gar keine Chance, wenn du nicht vorher schon diese Stunden investiert hast und einfach jede Attacke
kennst. Ja, die Spielmechanik musst du meistern. Das ist der Schwierigkeitsgrad.
Und das ist das Geile. Also man skillt sich wirklich selbst. Dieser Skill bringt zwar nichts in anderen Bereichen, aber doch ein Endorphin mehr im Kopf.
Ich glaube. Ja, und was du vielleicht lernst, ist mit Frustsituationen besser umzugehen oder eben frustresistenter zu werden in anstrengenden Situationen, weil bei so einem schweren Spiel wie Sekiro.
Boah, weiß ich nicht, ob das mir geholfen hat. Also ich weiß, dass ich nachts die Nachbarn nicht glücklich gemacht habe, da in dieser Phase.
Naja, ich fluche vielleicht. Ich habe auch mit meinem einen Kumpel, bevor hier die Pandemie ausgebrochen ist, einen Abend zusammen verbracht und wir haben versucht, Super Castlevania auf dem Mini-SNES durchzuspielen.
Okay.
Wir haben geflucht wie Rohrspatzen, aber wir wurden mit jedem Versuch besser. Und da ist auch dieses Continue-Prinzip, wenn es irgendwann vorbei ist. Wobei bei Super Castlevania, da ist schon dieses Prinzip, dass du unendlich Continues hast.
Aber trotzdem ist es frustrierend. Ja, das ist ja.
Es ist frustrierend, aber du bist motiviert, weil du weißt, der Schwierigkeitsgrad kommt daher, dass du geduldig sein musst. Mhm. und auf deine Umgebung achten musst und ne, Spielmechanik. Mhm. Das heißt, im Sprung, wenn dich was trifft, du fällst leicht zurück und dann kannst du im Abgrund landen. Leben verloren. Scheiße. Wieder zurück zum Level Anfang.
Genau, das ist, genau. Ja. Also man ist gar nicht mehr, ist, man ärgert sich zwar, aber man weiß halt ganz genau, okay, beim nächsten Mal muss ich das und das beachten, wenn ich gerade da lang gehe. Ja. Das ist so ein Lernen durch Tod.
Genau, und man muss versuchen, die Frustration zu beherrschen, weil wenn du anfängst, dann ungeduldig zu werden, weil du schnell an den Punkt zurückkommen willst, wo du warst, begehst du andere Fehler, die dich dann wieder umbringen.
Ja, genau, das ist, glaube ich, mein Problem. Ich bin sehr ungeduldig, wenn ich spiele. Deswegen gibt es ja noch ein anderes Genre, das eigentlich ganz gut zu mir passt, weil gerade bei Storyspielen wird es, glaube ich, immer gängiger, dass man das Game Over gar nicht mehr bedeutet, sozusagen, man hat verloren, sondern das Spiel ist wirklich vorbei. Also wieder wie ganz am Anfang in der Ära, wo Game Overs eingeführt wurden. Und das, als bestes Beispiel fiel uns da ein, Detroit Become Human. Ist da ja, nämlich
ein sehr neues Spiel noch.
Ist ja eigentlich genau das, wenn man verliert. Hat man, also wenn man sozusagen irgendwas macht, dass der Hauptcharakter stirbt oder dass man festgenommen wird oder sonst was, dann wird einfach eine Videosequenz gezeigt, die zeigt dir auch Wendungen nehmen kann und irgendwas Krasses passiert und das ist auch interessant. Und das Spiel ist dann vorbei und man hat einfach ein Ende erreicht. Und zwar ein Ende von unglaublich vielen verschiedenen Enden. Und als ich das gespielt habe, wollte ich einfach ein Ende erreichen, mit dem ich zufrieden bin. Ich wollte bestimmte Charaktere überleuben. Hab auf das Ende hingespielt, habe es erreicht und habe dann aber auf YouTube mir alle anderen alternativen Enden auch angeschaut. Ich hätte die auch selbst spielen können, aber da war das Game Over
die sozusagen. Die Lust war vergangen.
Genau, einfach ganz normal sozusagen, ja.
Ja. Ja, du hast akzeptiert, dass du dieses Ende erzielt hast und das war dir Befriedigung genug in dem Sinne.
Genau.
Weil ich glaube, bei Detroit Become Human kannst du auch sehen, welche Pfade du genommen
hast. Ja, genau. Ne?
Und sehen,
einige Pfade habe ich auch.
Noch eine andere Möglichkeit besteht, wo du hingehen kannst.
Genau, man kann sich sozusagen an einem Punkt zurück versetzen oder vorversetzen und dann die anderen Pfade spielen. Habe ich nur für ein paar Pfade gemacht und dann, weil es dann doch häufige Wiederholungen sind, habe ich es dann aber nicht komplett gemacht. Also da
lag es daran, wie bei der Kritik von vielen Spielemagazinen und Journalisten, dass du die Gespräche nicht überspringen konntest, die du schon kanntest, oder?
Boah, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Das wusste ich jetzt auch nicht. Ja. Kann aber daran gelegen haben. Also ich
Wenn man ja einen Dialog hört, den man schon vielleicht dreimal gehört hat, weil man einen Rücksetzpunkt hatte und dann da einfach nur zurückgeht, um eine andere Abzweigung schnell zu wählen.
Ich glaube, mein Problem war eher, dass die Änderungen waren so minimal der Storyline, dass
das ist dir egal.
Ja, genau. Also ich habe die meisten Videoclips, die ich dann gesehen habe, waren halt, das kannte ich schon, und dann gab es halt eine Abweichung, wo dann statt der einen Person die andere Person erschossen wurde oder sowas. Und dann denkt man sich, okay, hat sich das jetzt gelohnt, dafür nochmal 20 Minuten zu investieren? Nein. Dann gucke ich mir lieber Zusammenfassung bei YouTube rein,
Clip.
Wo ich nicht mal alles vorher sehen muss.
Ja.
Also mein Problem.
Ja gut, ne? Andere wiederum würden es machen und da das ist schon ein Einschnitt in das Thema, was wir gleich noch behandeln, die halt alle Erfolge haben wollen. Und da musst du dann tatsächlich das Spiel ja komplett mit jedem Zweig spielen. Ne?
Richtig. Genau, und das ist eigentlich ein ganz guter Übergang, glaube ich, zum nächsten Thema, ne?
Ja, denke ich auch.
Abgeleitet von dem Spiel Detroit Become Human, wo man sieht, dass ich offenbar andere Motivationen mitbringe als jemand, der wirklich alle Enden selbst erspielen möchte, sind wir auf das Thema Spielertypen gekommen. Es gibt nämlich einen Forschungsbereich, der nennt sich Ludologie, also die Wissenschaft der Spiele, und die analysieren Gaming als Forschungsbereich und welche Motivation dahinter steckt, wenn wir Spiele spielen. Und es ist, wie man sich denken würde, bringt nicht jeder Mensch die gleichen Motivationen mit, wenn jemand spielt. Und da gab es 1996 eine Veröffentlichung von Bartel, der halt anhand von einer gar nicht so großen Stichprobe eine Theorie aufgestellt hat, was für verschiedene Spielertypen es geben könnte, und hat dann so eine Taxonomie aufgestellt, wo er das, wo die Motivation aufteilt, basierend auf den Freuden und den Trieben des Spielers, und hat dann die Spieler aufgeteilt. Einige mögen es halt mit der Spielwelt zu agieren, also Act, und andere mögen eher Interaktionen, also halt auch zwischen die Spielwelt auch zu beeinflussen. Und andere Spieler sind fokussiert eher auf das auf die Spielwelt, also das Environment oder die World, und wiederum andere sind eher darauf fokussiert, diese soziale Ebene in den Vordergrund zu rücken. Die sind dann Player fokussiert. Und basierend auf diesen zwei Skalen kann man quasi vier verschiedene Spielertypen feststellen. Also wir müssen im Vorhinein rausschicken, dass das natürlich sehr kritisiert wurde und als sehr basal dargestellt wurde, und es wurde auch mehrfach weiter bearbeitet und erweitert. Aber die vier Spielertypen, die Bartel 96 veröffentlicht hat, sind einmal die Killer, die versuchen, die Spielobjekte zu beeinflussen im Spiel. Also es geht halt um die Spielobjekte, und die den Konflikt mit anderen Spielern suchen. Also es sind wahrscheinlich so Counter-Strike-Spieler oder sowas.
Ja, Leute, die wahrscheinlich mehr auf Multiplayer-Erfahrungen abfahren gegen Menschen als... Also wirklich auch in einem Versus.
Genau, ja.
Als Spieler, die in eine Welt wie Sekiro abtauchen wollen, wo du alleine auf dich gestellt bist und gegen...
Da kommen wir gleich.
KI spielst, ja.
Genau. Dann der zweite Typ sind die Achiever, die Statusmerkmale ansammeln wollen und die Herausforderungen der Spielewelt sich stellen. Dann die Explorer, die sich mit der Spielwelt so intensiv auseinandersetzen, dass sie die gesamte Spielwelt erkunden wollen. Und die Socializers, die halt, denen geht es halt mehr darum, so eine soziale Bindung zu den Mitspielern aufzustellen und den Handlungsstrang der Spielwelt sozusagen mit diesen mit Mitspielern zu erkunden. Und wenn wir uns diese vier Typen betrachten, wo würdest du dich eher einordnen, Jens?
Also ich sehe natürlich, wie wohl jeder, dass bestimmte Punkte erfüllt sind. Bei jeder Kategorie, aber am stärksten würde ich mich zu den Explorern zählen, einfach weil ich es liebe, wenn eine Welt gut und großartig gestaltet ist, jede Ecke zu erkunden und noch einen Schatz zu suchen, zu finden oder... Noch eine Umgebung, die vielleicht nicht jeder gesehen hat, wenn er einfach nur der Geschichte folgt. Aber das geht dann auch Hand in Hand mit so ein bisschen Achievertum. Wenn mir ein Spiel wirklich gefällt, wirklich bewegt, dann will ich da viele Erfolge drin erleben und feiern. Aber hauptsächlich will ich einfach erkunden, wenn etwas mit Liebe gestaltet wurde oder mit Detailreichtum. Und das hast du halt in einer Welt wie Dark Souls und Co., wo du eigentlich denkst, weil das war auch früher in Spielen so, dass Hintergründe genutzt wurden, um so ein Gefühl von Weite des Spiels zu geben. Aber du nie in diesen Hintergründen selbst unterwegs bist. Und das hat halt From Software so gemacht, dass alles, was du eigentlich in der Spielwelt immer siehst, dass du auch irgendwann da rumlaufen wirst aktiv.
Genau, und das ist echt ziemlich cool eigentlich, glaube ich, auch, dass das weckt auch diesen Entdeckergeist so ein bisschen in einem.
Genau.
Bei mir ist interessant, dass ich... Ich glaube, bei mir ist so eine Wandlung eingetreten, die vielleicht bei vielen eintritt, wenn man quasi nicht mehr zur Schule geht oder nicht mehr viel Zeit hat zu spielen. Deswegen sehe ich mich auch nicht ganz in dieser basalen Einordnung von Bartel, kann ich mich gar nicht so gut zuordnen. Es ist ja, man ist ja wahrscheinlich von allem so ein bisschen was. Aber ich war früher definitiv ja. auch ein Explorer. Also ich habe einfach Spiele geliebt, wo ich alles erkunden konnte. Wenn ich, wenn es Minecraft gegeben hätte, als ich klein war, dann hätte ich wahrscheinlich meine Grundschule schon nicht gepackt. Also das, also ich habe es wirklich geliebt zu erkunden und jedes Detail dann wirklich zu ergründen. Aber mittlerweile bin ich, glaube ich, so eine Mischung aus Killer und Achiever. Also ich,
ja, du hast ja auch erzählt, als jetzt Warzone rauskam, dass du damit da einfach, damit du in der Freizeit genießt, mit deinem Cousin und so gespielt hast.
Ja, ne? genau, stimmt. Also das ist, dass ich da einfach, ich mag es bestimmt, Herausforderungen zu erreichen, das motiviert mich. Also für mich ist die Herausforderung, die ich erreichen will, meistens das Spiel durchzuspielen, also die Storyline absolviert zu haben, gar nicht alle Trophäen mitzunehmen. Das finde ich immer so sinnlos. Und ich verschwende
gerne Zeit
sinnlose Trophäen.
Für mich muss auch das Achievement Sinn ergeben. Es gibt ja dann die Überachiever, die wirklich einfach blind jeden Erfolg haben wollen, damit sie ein volles Scoreboard haben. Das ist sozusagen die moderne Form des Highscore-Jägers, der auf Platz 1 sein
wird. Ja, genau.
Weil es Platz 1 gibt.
Und unter Freunden halt immer die meisten Trophäen und wird dann ganz oben angezeigt oder so. Keine Ahnung, was man dann davon hat. Wo ich mich viel besser einordnen kann, sind eigentlich diese Kategorien von Yee, also Y-E-E. 2006 hat er die veröffentlicht. Der hat das nochmal so ein bisschen erweitert um weitere Kategorien und die anderen Einzelkategorien so ein bisschen reduziert. Das sind dann bei ihm 6 Kategorien und die nennen sich Action, Social, Mastery, Achievement, Immersion und Creativity. Und ich stelle die jetzt nicht einzeln vor, die einzelnen Kategorien. Die kann man sich, glaube ich, ganz gut auch ergoogeln und verlinken in den Shownotes. Aber würde ich mich, glaube ich, da finde ich halt zum Beispiel Creativity super interessant, weil ich weiß noch.
Das ist dann halt Minecraft und
so. Ja, genau, das ist ja nämlich genau Minecraft, habe ich nämlich auch gedacht. Das ist ja, oder früher bei mir, ich habe halt, das habe ich bei vielen Sachen, ich spiele ein Rollenspiel oder irgendwas anderes und dann das nächste, bevor ich das Spiel teilweise auch durch habe, ist, dass ich das dann selbst ein Level anbauen will. Also ich war ein ganz großer Fan von RPG Maker zum Beispiel, wenn du das kennst, hab dann selbst mein Spieleprojekt gehabt mit anderen Leuten aus dem Internet so und hab da auch Programmierung so gelernt, so ein bisschen, weil ich wollte unbedingt mein eigenes Kampfsystem entwickeln. Aber das Krasse ist, immer wenn ich das Spiel fertig hatte oder so einen Aspekt, habe ich es nicht mehr gespielt. Also mir geht's eigentlich mehr um das Machen als um das Spiel.
Ja.
Und was ich
das kann ich verstehen, ja.
Und was ich cool finde, ist auch Immersion, also wenn die Geschichte oder die Welt glaubwürdig oder unglaublich gut erzählt und dargestellt ist. Und ich glaube, das ist jetzt wieder, das weckt so meinen Immersionsgeist wieder aktuell, dieses ganze VR-Zeugs. Ich habe ja keine VR-Brille, also würde ich...
Ja, ich auch nicht.
da hätte ich aber voll Bock drauf, muss ich zugeben.
Ja, also wenn ich mich nach Yee kategorisieren würde, würde ich wahrscheinlich, weil ich so einen kleinen Masochismus im Videospielebereich hätte. Wer hätte sich gedacht, ich habe Dark Souls durchgespielt, also Teil 3. Und ich konnte immer noch lächeln oder war schockiert, warum der Endboss so einfach war.
Echt? Okay, krass.
Ja, es gibt von mir einen erstaunten Clip auf Twitch, wie ich erwarte, dass noch eine dritte Phase des Bosses beginnt. Weil es einige Bosse gab, einige Endgegner, die 3 Phasen hatten und ich halt im ersten Versuch den Endboss
besiegt
hatte, weil ich mir so lange Zeit gelassen habe, bis ich gegen den angetreten bin, weil ich erstmal alle DLC-Inhalte fertig
gespielt habe. Boah, krass, okay, heftig.
Und dann habe ich gewartet, dass er wieder aufsteht und er stand nicht auf. Ich bin, glaube ich, in dem Spiel über, weil es typisch ist, auf Twitch auch gerade bei From Software einen Todeszähler einzublenden, bin ich 354 Mal oder so gestorben, bevor ich das Spiel beendet hatte.
Okay, ja. Ich kann gar nicht einschätzen, ob das jetzt viel oder wenig ist.
Also für Angeber im Dark Souls-Bereich ist das viel zu viele Tode.
Mhm.
Na? Weil es gibt immer denjenigen, den du bei solchen Spielen im Chat hast, der sagt, ja, ich bin beim ersten Mal nur 90 Mal gestorben oder sowas. Ne?
Ja.
Es gibt immer den, der,
ja,
der
gibt's ja in jedem
dem
Bereich,
reicht, ne? Es nicht, ja, dem es nicht reicht, er ist wenig gestorben, aber der es dir unter die Nase reibt oder deine Leistung herabwürdigt, weil du halt mehr gestorben bist als
er. Ja, ich glaube aber umgekehrt, der würdigt sich selbst herauf, damit er dich, also er will sich selbst heraufwürdigen, indem er dich herabwürdigt.
Genau.
Ne? Das ist dann psychologisches Abwehrmechanismus, um irgendwie zu überleben.
Genau. Genau. Ist ja völlig normal. Das sehen wir überall im Alltag so. Und Gamer sind da keine Ausnahme. Ich finde es komplett unwichtig, weil ich habe das Spiel blind und ohne Hilfe, glaube ich, durchgemacht. Ja.
Blind?
Ja, und ich bin auch also ohne Lösungsgeiz und sowas.
Okay.
Wobei ich da sagen muss, ich glaube, in der Anfangsphase habe ich mit einem meiner Zuschauer zusammengespielt, was das Spiel dann wesentlich einfacher macht. Also im Prinzip ist meine erste Erfahrung des Durchspielens leicht erschummelt, aber im Endeffekt ging es um die Mastery, also die Meisterung des Spielprinzips. Und das wurde mir immer wichtiger mit jedem Tag, den ich in dem Spiel verbracht habe. Weil ich gemerkt habe, okay, das ist zu leicht, wenn ich zu zweit gegen den Boss angehe.
Na, ja, witzig.
Das wahre Erfolgsgefühl kam, wenn du alleine einen Boss besiegt hast, der vielleicht für 30 deiner Tode verantwortlich
war. Ja, genau. Ja, das ist 30 ist sogar. Ich bin nicht so gut. Sekiro war ja mein erstes Souls-like.
Ja.
Und,
aber das soll auch eines der schwersten
sein. Echt? Okay.
Das ist auch für Leute, die Souls durchgespielt haben, weil das Prinzip ja so wichtig ist, dass du richtig konterst.
Ja, ja.
Zeitlich.
Das war aber auch der Grund, warum ich es gespielt habe. Ne? Also ich fand nämlich das Kampfsystem bei den ganzen anderen Souls-Teilen so, ja, du weichst halt aus die ganze Zeit und irgendwann schlägst du einmal zu und das so lange, bis er keine Energie mehr hat. Und das Geile an Sekiro ist halt, dass du man stirbt irgendwie, ich bin teilweise bestimmt 50 Mal oder mehr bei einem Boss gestorben und das Krasse ist, dass du stirbst 50 Mal, brauchst elendig lange, bis du diesen Boss überhaupt irgendwie ein bisschen Energie abziehst. Und dann hast du es irgendwann raus, es macht Klick in deinem Kopf. Und dann schaffst du den Boss innerhalb von 30 Sekunden. Und du denkst dir, Alter, krass. Und dann fühlt man sich einfach nur saugut. Also das ist so. Also ich hätte, glaube ich, nicht aufhören dürfen, bevor ich das Spiel durchgespielt habe. Sonst hätte ich hätte ich so einen starken Verfall meines Selbstwertes erlitten. Und deswegen finde ich das schon ganz gut, dass ich es durchgespielt habe. Ich saß halt eine Woche alleine schon an dem Endboss, ne? Also das war schon ein krasser
Kampf. Ja, der ist berüchtigt. Ich weiß nicht, wie er aussieht oder so, aber ich freue mich, wenn ich das spielen werde.
Und der hat drei Formen, also den musst du. Oh, jetzt habe ich schon gespoilert.
Ja, aber das ist in Ordnung. Drei Formen, das ist so gängig im Endgame, glaube ich, von From Software. Es ist so ein typisches Element, das ist die Macht der Drei.
Ja, irgendwie schon, ne?
Deshalb habe ich das so erwartet beim Endboss und das ist auch Videogame-Klischee, das gab es auch zu Super Nintendo-Zeiten.
Ja, ja.
Dass der Endboss drei Formen hatte.
Genau, und typisch ist es auch bei Videogames irgendwie gefühlt, zumindest früher so, ich spiele ja nicht mehr so viel, aber das ist der letzte, die allerletzte Form, wo man erwartet, dass jetzt die schwerste, oft die leichte Form ist.
Ja, meistens die erste, die kritischste, die du überwinden musst.
Ja, genau, die ersten beiden dann oft.
Dann kommt die zweite Form, die einen meist verwirrt, weil sie sich anders verhält als die erste.
Mhm.
Vom Schwachpunkt vielleicht, den du angreifen musst. Und die dritte ist einfach meist irgendwas Riesiges.
Ja, genau.
Wo du vielleicht nicht unbedingt leicht an den Schwachpunkt rankommst, aber ihn dir direkt denken kannst.
Es ist mehr dieses visuelle Erlebnis, dass man sich denkt, boah, der ist groß und stark. Aber das ist ja oft so, je größer, umso besser fallen die.
Ja, genau. Auf jeden Fall würde ich mich bei je am meisten in die Mastery-Kategorie setzen, weil ich es liebe, ein Spiel zu meistern, aber gleichzeitig bin ich auch jemand, der die Immersion liebt, weil in einem Spiel, das mir überhaupt nicht zusagt, da würde ich mir auch keine Mühe geben, es zu meistern. Da will ich schnell durch.
Ja, voll. Und umgekehrt, ein Spiel, das nur schön aussieht und man irgendwie diese Immersion gut macht, das würde ich auch spielen, ohne dass es überhaupt irgendwelche Herausforderungen gibt oder sowas. Ne? Also wenn es einfach diesen einfach schön ist irgendwie und mich da mitreißt in seiner Welt. Dann akzeptiere ich auch schon mal, wenn es halt vielleicht wenig neue Ideen gibt oder wenige Herausforderungen gibt, die ich meistern
kann. Ja, aber ist es dann halt wie ein Popcorn-Film oder so. Eine leichte Erzählung, leicht verdaulich, aber gut erzählt oder irgendwas, wo man sagt, ja, darauf kann ich mich jetzt einlassen mal eben.
Genau, ja. Da habe ich jetzt auch dran gedacht, ja.
Ja. Ja, dann sind wir eigentlich auch schon am Ende unserer Folge für heute, würde ich mal sagen.
Ja.
Na, war ein spaßiges Thema, war ein lockeres Thema. Vielleicht wollt ihr uns ja auch mal mitteilen, was eure Meinung jetzt zu Game Over Continues ist und ob ihr ähnliche Spielerfahrungen habt oder ob wir irgendein wichtiges Spiel vergessen haben zu erwähnen, das vielleicht diesen Prinzipien entspricht oder ob wir komplett falsch liegen und Game Over immer noch so besteht wie früher und sich gar nicht gewandelt hat. Dann könnt ihr das gerne tun. Wir haben eine E-Mail-Adresse angegeben in den Shownotes. Wir haben unsere Social Media angegeben. Und ja, sobald wir sehen, dass da was steht, reagieren wir auch.
Okay. Ne? Dann wünschen wir euch noch eine schöne Woche und vielen Dank fürs Reinschalten.